Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Smürek trifft auf Radio Potsdam. Heute bei mir eine Frau, die moderiert, Schauspiel schreibt und Mutter ist sie auch noch. Viele kennen sie schon aus jungen Tagen als ein Gesicht von Viva, dem deutschen Musikfernsehen. Aber mittlerweile ist sie in vielen Filmen zu sehen, in Serien, im Kino, im Fernsehen. Sie ist auch gern gesehener Gast in Talkshows, hat also einen vollen Terminkalender und einen Eintrag in diesem Kalender habe ich ergattert. Heute ist sie bei mir in der Sendung zu Gast und darüber freue ich mich. Colleen Ullmann-Fernandez. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Sie haben sich ja den Ort für unser Treffen ausgesucht. Beschreiben wir den mal. Ist ja Radio. Wie sieht es denn hier aus?
Also wenn man schon in Potsdam ist, dann muss man natürlich mit Blick auf Wasser dieses Interview führen. Deswegen sind wir gerade in der Schiffbauergasse. Vielleicht hört man es im Hintergrund. Hier fahren einige Boote herum und ich finde grundsätzlich das Wasserblick immer total beruhigt und so, wenn man sehr gestresst ist. Heute habe ich einen kompletten Interviewtag und erhetze gerade von einem Interview zum nächsten, aber man kommt sofort runter, wenn man auf Wasser schaut.
Ist gut für die Seele, ne? Das wird sich in unserem Interview auch auszahlen, bin ich mir sicher. Wir sitzen auf so einem Schiffsanleger, ne? Ein Schiff wird wohl hoffentlich nicht kommen, aber wenn, ist auch egal, dann kriegen wir auch noch hin. Sie haben sich den Ort ausgesucht, weil Sie ja auch hier in Potsdam leben. Das macht ja auch Sinn. Sie leben gemeinsam mit Ihrem Mann Christian Ulm und Ihrer Tochter seit langem schon hier. Was ist für Sie das Schöne hier an der Stadt?
Also vorher habe ich in Berlin gelebt und ich finde, dass man an freien Wochenenden in Potsdam viel besser runterfahren kann. Berlin hat mich immer so ein bisschen gestresst, denn Berlin ist immer laut, es ist immer was los. Man rennt in den Supermarkt und hat das Gefühl, alle Menschen sind total gestresst. Und in Potsdam lebt es sich einfach viel entspannter. Und wenn man selbst nur einen freien Tag hat am Wochenende, kann man einfach ganz anders runterkommen in Potsdam.
Mehr Zeit zur Entspannung auch in dieser Stadt. Geboren sind Sie in Hamburg? Ja. Mal abgesehen, dass Olaf Scholz, der ehemalige Hamburger Bürgermeister und jetzt Vizekanzler in Potsdam wohnt, gibt es hier irgendwie auch ein bisschen Hamburg noch in Potsdam? Kann man das vergleichen?
Ja, man sagt ja dem Hamburger nach, dass er auch sehr entspannt ist. Ich finde, das trifft auch auf die Potsdamer zu. Ich finde, die Potsdamer zumindest, die ich kennengelernt habe, die sind grundentspannt. Ich habe das Gefühl, dass der Potsdamer an sich auch nicht angeben muss, ne? Es gibt ja auch so ein paar Gegenden, ich sag mal so im Münchner Raum, da hat man irgendwie das Gefühl, es wird sehr gerne herumgeprotzt. Und der Potsdamer an sich ist sehr lässig und niemand muss zeigen, was er hat. Hier gibt es keine Restaurants, in denen man straßbesetzte Champagnerflaschen kaufen kann, weil man sowas in Potsdam nicht braucht. Hier ist jeder in sich ruhend und ich habe einfach das Gefühl, dass der Potsdamer an sich etwas Grundentspanntes hat und das, finde ich, hat der Potsdamer mit dem Hamburger gemeinsam.
Das ist schön formuliert. Leben Sie in Potsdam auch, weil Berlin vor der Tür ist? Weil man es ja dann so schnell erreichen kann?
Ja, man muss ja dann leider beruflich öfter mal nach Berlin. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man nur nach Charlottenburg muss, da ist man aus Potsdam relativ schnell. Schwierig wird es dann, wenn man beruflich in Friedrichshain oder Kreuzberg zu tun hat. Das kann dann schon mal bis zu anderthalb Stunden brauchen. Aber an sich ist es schön, weil man in Potsdam viel schöner lebt als in Berlin und dann doch verhältnismäßig relativ schnell in Berlin ist.
Das ist auch wirklich total glaubhaft, weil wir sitzen hier gerade so unglaublich entspannt auf dem Wasser. Also Boote fahren hier vorbei, ein schöner Spätsommertag. Schauen wir mal auf Ihren Weg in die Medien. Wie ging das los? Sie waren ja zunächst Model in Werbefilmen, ne? Und auch so in Versandhauskatalogen. In welchen Werbefilmen konnte man Sie sehen? Haben Sie da noch eine Erinnerung?
Ja, ich werde immer wieder als Model bezeichnet und wenn die Menschen das erwähnen, dann stellen sie sich vor, dass ich irgendwo auf Laufstegen langgelaufen bin. Tatsächlich war ich aber Kindermodel, was noch einmal eine ganz andere Welt ist. Mit 14 kreuzte sich das dann mit der Erwachsenen-Model-Welt und das gefiel mir überhaupt nicht, wie da mit den Mädchen umgegangen wird. Das ist, wenn man als Kindermodel anfängt, etwas ganz anderes. Und zwar habe ich für den Otto-Katalog, den es damals noch gab, eine Kassettenrekorder-Werbekampagne gemacht. Das war mein erster Kindermodel-Job und man kommt da an und es gibt ganz viele Süßigkeiten und alle Menschen sind nett zu einem. Und die Welt als Kindermodel ist noch in Ordnung. Und wenn man dann so mit, ich weiß gar nicht mehr, wann das losging, aber irgendwann war das so, dass man dann in einem Alter war, wo man die Jobs gemeinsam mit den Erwachsenenmodels hatte und da wurde ganz anders mit einem umgegangen. Da war der Ton auf einmal ein viel härterer und da habe ich zu mir gesagt, das möchte ich auf gar keinen Fall. Während die Zeit als Kindermodel noch total unschuldig war und Spaß gemacht hat und die Menschen waren sehr nett zu einem und man durfte auch nicht so lange vor der Kamera stehen aus Jugendschutzgründen. Also das war eigentlich eine ganz schöne Zeit.
Kassettenrekorder müssen wir vielleicht dem einen oder anderen erklären, was das war. Das war so ein Ding, da konnte man so Kassetten reinmachen und Musik aufnehmen.
Ich kam neulich mit einer CD an und fragte ganz erstaunt, Mama, was ist das? Ja.
Kassettenrekorder ist noch eine Nummer schärfer. Also es gab 60er und 90er, Chromdioxid und Eisen weiß ich noch. Aber das ist eine alte Zeit. Wir schauen weiter auf Ihr berufliches Leben, das bei Viva, das einen richtigen Aufschwung dort erfahren hat. Aber zunächst mal hören wir mal Musik. Und die ist natürlich, wie es Tradition ist, in unserer Sendung von Ihnen ausgesucht. Wir hören jetzt die Beatsteaks.
Genau, mit Hello Joe.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir ist Colleen Ullmann-Fernandes, Moderatorin, Schauspielerin und Autorin. Und sie hat aktuell auch ein neues Buch geschrieben, ein Kinderbuch. Darüber reden wir gleich. Erst schauen wir mal noch ein bisschen zurück. Ihre Fernsehkarriere begann bei Viva, dem deutschen Musikfernsehsender, so eine Art Startplattform im Fernsehen, weil da haben wirklich viele ihre Karriere begonnen. Heike Makatsch, Klaas Häufer-Umlauf, Oliver Pocher, Stefan Raab, Matthias Obtenhövel. Wie ging es bei Ihnen los? Wie sind Sie zum Musikfernsehen gekommen?
Vorher habe ich Bravo TV moderiert. Es steht ganz oft im Internet, dass ich bei Viva angefangen hätte. Das stimmt aber so gar nicht. Also viele verwechseln das, weil natürlich auch Bravo TV Jugendfernsehen war. Es war sehr Viva-ähnlich. Dort habe ich mit 19 angefangen.
Das lief auf welchem Kanal?
Das lief auf RTL 2. RTL 2 hatte damals wahnsinnig viele Jugend- und Musikformate. Damals gab es noch The Dome, Chart Attack etc. Also eigentlich haben alle Viva-Moderatoren parallel auch auf RTL 2 Musiksendungen moderiert und umgekehrt. Und ich fing also mit 19 dort bei Bravo TV an und mein größter Traum damals war tatsächlich, irgendwann mal für Viva moderieren zu dürfen. Und dann war ich sehr glücklich, als nach 2 Jahren Bravo TV der Viva-Senderchef fragte, ob man mich dort rausholen durfte und ob ich für Viva gerne moderieren möchte. Und das war für mich zu der Zeit das Großartigste, was mir passieren konnte.
Und wie sind Sie zu Bravo TV gekommen? Wie ging das los?
Das war ein großes Fernsehcasting. Es war die erste und einzige Fernsehcasting-Show für Moderatoren. Dort haben sich 25.000 Menschen um diesen Job als Bravo TV-Moderator oder Moderatorin beworben. Und ich habe niemals gedacht, als 19-Jährige, die noch nie irgendetwas im Fernsehen gemacht hat, dass man mich nehmen wird, weil eben in diesem Casting auch Menschen waren, die bereits im Fernsehen sind, die zum Beispiel bei Viva moderiert haben oder bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitgespielt haben. Yvonne Katterfeld war zum Beispiel damals auch dabei, war damals schon sehr berühmt und viele berühmte Menschen waren beim Casting und ich hätte nicht gedacht, dass sie dann einfach so ein 19-jähriges Mädchen aus dem Kreis Pinneberg nehmen, die noch nie irgendwas mit Fernsehen gemacht hat.
Beeindruckend, 25.000. Hier hat sich dann ja die Moderationskarriere immer weiterentwickelt, dann auch vor Live-Publikum. Und Sie haben natürlich viel das gemacht, was ich gerade mit Ihnen mache. Sie haben Leute interviewt. Gibt es Interviews, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind? Stars, außergewöhnliche Begegnungen?
Das ist ja fast schon Fließbandware. Man interviewt jeden Tag jemand anderen und vergisst dann die Leute. Auch ganz oft, weil es einfach so viele Interviews sind. Und ich habe das dann manchmal, dass irgendwelche Künstler auf mich zukommen und ich stelle mich vor und die sagen, hey, wir haben doch eine Sendung zusammengedreht. Und dann fällt mir das erst wieder ein, weil es einfach so eine Masse an Interviews war. Wenn man 15 Jahre, habe ich für Viva moderiert, jeden Tag jemand anderen interviewt, dann gibt es noch die Leute, die man bei Musikpreisverleihungen interviewt. Da interviewt man 10, 15, 20 Menschen am Tag und irgendwann kann man sich an die alle nicht mehr erinnern. Bei mir ist es generell so, dass ich, also für mich ist es so, dass der Musiker ein Produkt herstellt, genau wie der Bäcker ein Produkt herstellt. Und ich habe diesen extremen Fankult nie nachvollziehen können, weil mein Bäcker backt fantastische Brötchen, trotzdem stehe ich dort nicht und kreisch den an. Und ähnlich habe ich das bei Musikern gesehen, weil aus meiner Erfahrung weiß ich, dass viele, die tolle Musik machen, einfach privat sehr große Arschlöcher sind. Und trotzdem kann ich, okay, bei manchen funktioniert es nicht mehr, aber bei anderen eben doch, trotzdem kann ich die Musik gut finden, weil ich sie als Produkt von demjenigen, der es hergestellt hat, loslösen kann. Und für mich ist das so, dass die Musiker genauso wie viele andere ein Produkt herstellen und ich sie deshalb nicht als Person bewundern muss.
Das ist ein guter Ansatz. Ist ja auch zum Beispiel, wenn Filme im Kino kommen, laufen immer ewige Abspanne und man sieht immer, wer da beteiligt ist. Das ist ja bei Bäcker auch nicht, ne? Da steht ja auch nicht, dieses Brot hat gebacken. Da ist immer so ein bisschen unterschiedliche Gewichtung. Das sehe ich ähnlich. Wie ging es dann für Sie in die Schauspielerei? Sie sind ja dann auch dahin gekommen.
2003 lag ein Drehbuch von Konstantin Film auf dem Tisch für einen Kinofilm und es hieß, ich solle nach Luxemburg fahren für ein Kinocasting. Ich habe dieses Casting gemacht, dann ging es eine Runde weiter, zwei Runden weiter und dann habe ich die Rolle bekommen. Im gleichen Jahr habe ich noch einen Kinofilm angeboten bekommen, war dann auch wieder in mehreren Castingprozessen, habe auch die Rolle bekommen und dann noch einen dritten. Und deswegen habe ich eben im Jahr 2003 drei Kinofilme gedreht und so ging es mit der Schauspielerei los.
Schön, wenn Sie in den nächsten 10 Jahre mal gucken. Wir sitzen ja hier gerade so schön, können weit gucken, Vision. Wenn es nach Ihnen ginge, wie wäre es am liebsten? Wären Sie denn am liebsten richtig gefragter Schauspieler weiterhin oder Schauspielerin oder lieber Moderation?
Also, was ich an der Schauspielerei schwierig finde, letztendlich ist es für mich ähnlich wie Model sein. Ne? Jemand sagt, zieh das an, du machst die Frisur so, der Lidschatten wird so gemacht, stell dich auf die Marke und sag den Satz mit der und der Betonung. Und man hat da als Schauspieler gar nicht so viel Mitspracherecht, sondern man ist, so steht es auch im Vertrag, weisungsgebunden. Und letztendlich macht der Regisseur den Film. Und dann gibt es eben Regisseure, die stehen auf natürliches Spiel. Leider sind die in Deutschland viel zu selten. Und ich habe mit ganz vielen Regisseuren zusammengearbeitet, die immer gesagt haben, mach's mal noch mal größer und noch mal größer und noch mal größer. Und deswegen finde ich, dass leider viel zu viele Filme in Deutschland viel zu groß gespielt sind. Wenn man in andere Länder schaut, gibt es dort in der breiten Masse ein viel natürlicheres Spiel, was eben daran liegt, dass die Regisseure das so inszenieren. Und das finde ich schwierig in der Schauspielerei, dass man gar nicht so viel selbst entscheiden kann, sondern dass der Regisseur einem sagt, wie man den Film zu spielen hat. Und in der Moderation kann man viel mehr selbst entscheiden. Da kommt es natürlich auch drauf an, was man macht. Aber jetzt gerade drehe ich ja Dokumentationen für ZDF Neo und ich habe diesen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und ich finde es toll, dass ich mit diesen Sendungen eben auf Missstände aufmerksam machen kann. Also zum Beispiel, was das Thema Geschlechterklischees angeht, Rollenbilder. Und das Schöne an diesen Dokumentationen ist, dass man einfach nicht das Gefühl hat, man macht einfach irgendeine Tralala-Sendung, sondern dass man wirklich im besten Fall etwas verändern kann und auf etwas aufmerksam machen kann, worüber sich viele Menschen vielleicht vorher noch keine Gedanken gemacht haben.
Das ist schön an dem Job, ne? Sie haben sich ja auch sehr viel schon engagiert im Ausland, waren auch in Kambodscha, haben sich dort die Textilfabriken angeschaut, Dokumentationen über die widrigen Arbeitsbedingungen gemacht. Äthiopien waren Sie für UNICEF, um sich gegen Tetanus stark zu machen. Wie hat sich Ihre Sicht auf die Welt dadurch verändert?
Es ist einem natürlich vorher schon klar, aber in diesen Momenten wird einem das nochmal stärker vor Augen geführt, was für ein verdammt ungerechter Ort diese Welt ist. Man meint, wenn man nach Äthiopien fliegt, man sei in die Vergangenheit geflogen. Dort ist Tetanus ein Riesenproblem. Ich habe eine Mutter getroffen, die hat von ihren 9 Kindern 6 an Tetanus verloren. Darüber macht man sich hier in Potsdam am See sitzend keine Gedanken. Und ich finde es so unfassbar, dass das zur gleichen Zeit auf dem gleichen Planeten stattfindet. Und ich denke, dass man viel stärker die Dinge in seinen eigenen Horizont nehmen sollte, die, gerade wenn wir über die Textilproduktion in Kambodscha reden, ja auch mit einem zu tun haben. Denn das sind die Kleidungsstücke, die wir tragen, die dort in Kambodscha hergestellt wurden. Viele meinen, dass nur die Produkte, die man bei Discountern erwerben kann, unter schlechten Bedingungen gefertigt wurden. Aber das stimmt nicht. Es gibt Designer, die unter den gleichen Bedingungen produzieren. Und deswegen war uns das so wichtig, diese Dokumentation zu machen, um eben auf genau das hinzuweisen, weil es viele Menschen gibt, die meinen, dass das mit ihrem Kleiderschrank nichts zu tun hätte. Aber bei jedem von denen könnte ich zum Schrank gehen und etwas finden, was unter schlechten Bedingungen produziert wurde, weil einfach so ziemlich die gesamte westliche Kleidungsindustrie unter den gleichen Bedingungen fertigt.
da ist der Mensch wahrscheinlich auch sehr gut im Ausblenden, ne? Irgendwie ausblenden und nicht so genau hingucken oder nicht so genau überlegen, was da eigentlich im Kleiderschrank ist, oder? Also wenn man genau recherchieren würde, würde man es rausfinden.
Das Thema ist sehr komplex und ich glaube, deswegen muss man die Leute auch darauf hinweisen, weil leider auch viele Berichte und Artikel zu diesem Thema ein bisschen irreführend formuliert sind, weil eben dort ganz oft von den Discountern die Rede ist und man müsse sich ja nicht wundern, wenn man billige Kleidung kauft, dass die dann unter schlechten Bedingungen gefertigt ist. Und dadurch meinen eben viele, es würde nur die billige Kleidung betreffen. Und das stimmt eben nicht. Und deswegen denke ich, dass man auch medial noch mal stärker darauf aufmerksam machen muss, dass es eben nicht nur die Discounter betrifft. Beziehungsweise, ich kenne sogar einige Discounter, die unter wesentlich besseren Bedingungen produzieren als einige High-Class Brands, bei denen man für 130 Euro ein T-Shirt kaufen kann.
Wie machen Sie das? Wie kaufen Sie Ihre Kleidung?
Also grundsätzlich, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Der Preis ist nicht ausschlaggebend, was das Thema angeht. Also zum Beispiel gibt es die Fair Wear Foundation. Da kann man auf die Seite gehen und gucken, welche Firmen Mitglied sind. Und da wird man feststellen, dass dort auch eben Unternehmen dabei sind, die sehr günstig ihre Kleidung fertigen. Und dadurch, dass ich 3 Monate lang dieses Thema hoch und runter recherchiert habe, weiß ich natürlich mittlerweile, welche Firmen unter welchen Bedingungen fertigen, welche vielleicht mal unter schlechten Bedingungen produziert haben, aber besser geworden sind. Das kann man jetzt natürlich nicht von jedem Konsumenten verlangen, dass er vorher, bevor er sich für ein T-Shirt entscheidet, erstmal 3 Monate die Firma ausrecherchiert. Deswegen denke ich, dass wir als Medien da auch in der Verpflichtung sind, auf gewisse Missstände einfach hinzuweisen.
Da leisten Sie ja Ihren Beitrag mit diesen Dokumentationen, die es auf ZDF Neo gibt und wahrscheinlich auch bei YouTube kann man sich dann nochmal angucken. Sie sind auch sehr präsent, wenn es um Thema Kinder und Kindererziehung geht. Darüber reden wir nach der nächsten Musik. Die suchen Sie wieder aus und überhaupt interessiert mich mal grundsätzlich, was ein Mensch, der so viel im Musikfernsehen gearbeitet hat, für einen Musikgeschmack entwickelt. Wie, was mag man dann eigentlich noch? Gibt es Dinge, die man nicht mehr hören kann oder die besonders stark sind?
Ja, da kommen wir wieder zu dem Problem, was ich vorhin bereits erwähnt habe.
Ist so durch, ne?
Es gibt tatsächlich eine Band, die ich ganz toll fand und dann sollte ich einmal bei einer Preisverleihung eine Laudatio auf diese Band halten und ich habe sie kennengelernt. Es gab vorher so ein Get-Together mit den Laudatoren und den Preisträgern und Preisträgerinnen und da habe ich diese Band leider kennengelernt, denn jetzt seitdem mag ich die Musik von denen nicht mehr. Ich versuche es auszublenden, okay. Aber es geht nicht immer.
Okay. Was hören wir denn jetzt?
Jetzt kommen die Kaiser Chiefs mit Every Day I Love You Less and Less.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir in der Sendung Smürek trifft auf Radio Potsdam die Schauspielerin, Moderatorin und Autorin Colleen Ullmann-Fernandes. Sie kümmern sich ja in der Öffentlichkeit viel um das Thema Kinder und Kindheit. Sie gaben sehr viele Interviews und machen es auch immer noch zum Thema Erziehung. Sie haben eine wöchentliche Kolumne zu Erziehungsfragen in der Süddeutschen Zeitung, Kolumne in der Zeitschrift Eltern. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, Ich bin dann mal Mama, heißt das. Es gibt viel beachtete Dokumentation im ZDF, wo Sie sich mit dem Thema Helikoptereltern auseinandersetzen. Was treibt Sie da an?
Ich glaube, es ist vor allem mein Gerechtigkeitssinn. Also gerade das Thema Geschlechterklischees, das umtreibt mich sehr. Bevor ich ein Kind bekam, war ich eigentlich der Auffassung, dass wir in einer relativ gleichberechtigten Welt leben. Dieser Eindruck hat sich als Mutter schlagartig verändert. In den letzten 10 bis 15 Jahren hat das Thema Gender Marketing extrem zugenommen. Und was das mit den Kindern anrichtet, kann man sehr schön zum Beispiel in unserer Dokumentation No More Boys and Girls sehen. Die findet man in der ZDF-Mediathek. Da haben wir Kinder einen Fragebogen hingelegt und gefragt, was denn eine Männer- und was eine Frauensache ist. Und tatsächlich haben 100% der Kinder angekreuzt, dass Geld verdienen Männersache und sich um Kinder kümmern Frauensache sei. Und wenn man sich in die Spielwarenkataloge schaut, ist es kein Wunder, denn dort stehen ausschließlich Mädchen in der Kinderküche, ausschließlich Mädchen schieben den Kinderpuppenwagen und die Jungs werden in einem beruflichen Kontext gezeigt, als Feuerwehrmann oder als Polizist. Und wenn man sich in dieser Kinderwelt mal umschaut, ist es wirklich kein Wunder, dass eben in der Dokumentation auch Sätze fallen wie: Frauen sind zum Putzen und Kochen eher geeignet als Männer, Frauen sind schön und Männer sind Chefs. Wir haben dort in Köln gedreht, an einer Schule, und haben eben mit den Kindern über das Thema Mann, Frau, Rollenbilder etc. geredet. Das ist aber jetzt nicht ein Phänomen dieser speziellen Kölner Schule, sondern etwas, was gerade bei den unter 10-Jährigen passiert, dass die Rollenbilder wieder extrem konservativ werden.
Das ist ja irgendwie gefühlt auch schon ewig so, auch wenn die Zeit sich wandelt. Ne? Man hört es bis heute. Väter sind dann mal weg, die Frau ist dann mal Mutter. Also Väter arbeiten, haben wenig Zeit, sie sagen es ja gerade, Mütter kümmern sich dann um die Kinder, und heute gehen sie auch noch zusätzlich arbeiten. Wie war das bei Ihnen in der Kindheit? Wie war das mit Ihren Eltern?
Bei uns war es auch klassisch. Mein Vater kommt aus Indien, und da ist es auch ganz klar so, das wird überhaupt nicht verhandelt, da wird gar nicht drüber nachgedacht, dass die Mütter zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern und die Väter arbeiten gehen. Und ich weiß noch, ich habe mal einen Vertrag unterschrieben für eine Fernsehshow, die dann aus sehr komplizierten Gründen nicht stattfand. Ich habe mir eigentlich 3 Monate im Kalender freigeräumt dafür, und auf einmal fand das ganze Projekt nicht statt, und ich war erstmal so, okay, gut, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Und da sagte mein Vater tatsächlich den Satz, du kannst doch einfach zu Hause bleiben, so wie es für Frauen normal ist. Und dieser Satz hat sich bei mir wirklich eingebrannt. Also man spürt insgesamt, dass das natürlich etwas ist, was von den Frauen nach wie vor verlangt wird, dass sie eben die Hauptverantwortlichen sind, wenn es um Kind und Haushalt geht. Und was ich da gesehen und erlebt habe und in meinem Umfeld wahrnehme, das hat mich doch wirklich sehr schockiert, dass es immer noch so ist, dass die Frauen hauptverantwortlich sind für all das, was zu Hause stattfindet.
Wie präsent war Ihr Vater denn?
Also ich weiß noch, meine Mutter hat neulich erzählt von einem Urlaub auf Mallorca, wo mein Vater für 2 Tage nach Barcelona musste beruflich und uns im Urlaub alleine gelassen hat. Und ich konnte mich ehrlich gesagt nicht mal mehr daran erinnern. Also es war ganz selbstverständlich so, dass der Vater arbeitet und dann eben auch mal weg muss. Und das war einfach so klar so, dass das nicht mal irgendwie uns aufgefallen ist, als er mal 2 Tage weg war.
Okay, und Sie haben gerade angekündigt, dass das wieder so ein bisschen zurückgeht. Also hat man die Hoffnung, dass sich das irgendwie ändert? Oder ist das vielleicht, weil es evolutionsbedingt schon immer so war? Männer jagen, sind draußen, kümmern sich, und Frauen irgendwie mehr zu Hause. Ist das vielleicht irgendwie so verankert, dass das vielleicht gar nicht weggeht?
Es wird ganz oft so argumentiert. Zum Beispiel haben wir bei No More Boys and Girls den Kindern einen Hau den Lukas in die Klasse geschleppt und haben die Kinder gefragt, jetzt schätzt mal ein, wo ihr da landen werdet, wenn ihr auf den Lukas haut. Die Kinder klebten ihren Namen irgendwo bei 10 bis 20 hin. Die Skala ging bis 100. Die Jungs klebten ihren Namen bei 80 bis 100. Und dann haben wir die Kinder gebeten, da einmal drauf zu hauen, und tatsächlich landeten alle bei 100, sowohl die Jungs als auch die Mädchen. Und die Mädchen waren total überrascht und haben gesagt, was? Wir sind genauso stark wie die Jungs. Wie kann das denn sein? Und tatsächlich ist es so, dass die Unterschiede erst mit der Pubertät kommen. Also es gibt keinen Unterschied im Testosteron-Level, was Jungs und Mädchen angeht. Das wird aber immer so argumentiert, auch wenn Jungs generell, wenn es um körperliche Kraft geht, dann heißt es immer, ja, die Jungs, die sind einfach stärker. Das liegt am Testosteron. Und tatsächlich gibt es aber, was das angeht, keinen Unterschied vor der Pubertät. Es gibt einen so um die 1 und dann keinen mehr bis zur Pubertät, und trotzdem wird es immer so argumentiert. Und das war uns eben auch wichtig, mit No More Boys and Girls darauf hinzuweisen, dass ganz viel, was man immer so meint, gar nicht der Fall ist.
Sie sind, glaube ich, mit 15 zu Hause ausgezogen. Wollten Sie weg oder irgendwo hin?
Ich komme aus dem Kreis Pinneberg, das ist nicht ganz Hamburg. Wir haben die Hamburger Vorwahl, aber ansonsten gehören wir nicht wirklich dazu. Und ich wollte einfach da weg und nach Hamburg, also in die richtige Stadt.
Sie haben sich in 2 Dokumentationen auch mit Helikoptereltern auseinandergesetzt. Was meint das Wort, für die, die es noch nicht wissen?
Ja, das lässt sich nicht einfach in einem Satz beantworten. Deswegen haben wir ganze 2 Teile gebraucht, um dem nachzukommen. Um jetzt mal einen Aspekt hervorzuheben. Wir waren auf der Kind- und Jugendmesse. Und dort gab es weit über 100 Aussteller zum Thema Kinderüberwachung. Das ist ein Trend, der in den letzten Jahren extrem zugenommen hat. Das fängt bei Babys an, dass die teilweise kameraüberwacht werden. Das geht weiter bis ins Jugendalter, dass die Kinder wie so einen virtuellen Zaun um sich herum haben. Also man muss sagen, dass der Radius, in dem Kinder sich frei bewegen können, in den letzten Jahren extrem geschrumpft ist. Und es gibt für Kinder diesen gesteckten Radius, in dem sie sich bewegen dürfen. Verlassen sie diesen Radius, dann gibt es einen Alarm auf dem Handy der Eltern. Achtung, dein Kind verlässt den vereinbarten Bereich und die Kinder werden zurückgepfiffen. Und das ist zum Beispiel ein Trend der Helikoptereltern. Ein weiteres Experiment, was wir gemacht haben in der Sendung, war, wir haben die Kinder und Eltern in einen Raum gebeten, in dem sie spielen sollten. Dort war eine Sprossenwand, darunter eine riesige Matratze. Also kein Kind konnte stürzen und sich verletzen. Wir haben diese sehr jungen Kinder gebeten, einfach in dem Raum ein bisschen zu spielen. Die sind natürlich sofort auf die Sprossenwand zu, sind dort hochgeklettert. Und was die Eltern gemacht haben, war total interessant zu sehen. Die Eltern waren immer mit der Hand am Kind. Es könnte ja stürzen. Und dadurch, dass die Eltern immer mit der Hand am Kind waren, haben sie das Kind einer wichtigen Erfahrung beraubt. Und zwar, selbst wenn es das nicht auf Anhieb hinbekommt, diese Sprossenwand hochzuklettern, ohne zu fallen, lernt es etwas durch das Hinfallen. Und zwar lernt es, was es das nächste Mal besser machen kann. Und mittlerweile geht der Trend dazu, das haben wir auf der Kind- und Jugendmesse gesehen, die kleinen Kinder werden in Anzüge gepackt, die sehen aus wie Sumo-Ringer, gepolsterte Anzüge. Dabei ist es total wichtig für die Kinder, sich auch mal zu stoßen, weil sie dann lernen, ah, das tut weh, ich sollte vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen besser aufpassen. Und diese Erfahrungen werden diese Helikopter-Eltern-Kinder beraubt.
Das ist offensichtlich dann ein Phänomen unserer Zeit, aber warum? Leben wir heute gefährlicher oder kommen uns das nur so vor?
Auch dazu haben wir ein Elternquiz gemacht. Da ging es eben darum, mal zu schauen, was die Eltern denken. Zum Beispiel das Thema Verkehrstod, ne? Wie viele Kinder sterben im Straßenverkehr? Und da haben viele Eltern das eben genauso eingeschätzt, dass alles gefährlicher wird. Das liegt natürlich daran, dass wir alle mittlerweile Smartphones haben, jede Schreckensnachricht sofort auf unser Handy bekommen. Dadurch ist das Thema präsenter und wir meinen, die Welt da draußen ist viel schlimmer und gefährlicher geworden für Kinder. Die tatsächlichen Zahlen sehen aber anders aus.
Also sind wir Medien so ein bisschen mit dran schuld. Ne? Also es ist natürlich, wie Sie sagen, eine Überpräsenz von sämtlichen Geschichten, die auch im entlegensten Teil unserer Republik stattfinden oder der ganzen Welt. Woran merkt man als Elternteil seine Hubschrauber-Eigenschaften?
Man merkt es ja oft gar nicht. Das ist ja leider das Problem.
Oder woran merke ich es, wenn andere das vielleicht tun? Also wie könnte man da ins Gespräch kommen?
Also ich habe dafür diese Dokumentation genutzt, denn ich kenne einige Eltern, die zu mir sagten, also Helikopter auf gar keinen Fall. Und die dann nach der Dokumentation ganz kleinlaut zu mir sagten, in dem einen oder anderen haben wir uns doch wiedererkannt. Und auch da ist so eine Dokumentation wieder ganz fantastisch dafür, da den Menschen den Spiegel vorzuhalten.
Die Überbehütung macht mit Kindern das, was Sie eben schon angedeutet haben. Es wird schwerer, aus eigenen Fehlern zu lernen und dann eben auch unselbstständiger wird man irgendwie. Ne? Und für die Zukunft ist das dann fürs ganze Leben eigentlich ein Thema. Ne?
Definitiv, dass diese Selbstständigkeit oder wie unsere Experten und Expertinnen gesagt haben, Selbstwirksamkeit ist für Kinder verdammt wichtig. Und ich kann diesen Impuls sogar nachvollziehen, dass man sein Kind natürlich behüten möchte vor Verletzungen und dann eben sagt, nee, lass mich mal, wenn man gemeinsam mit dem Kind etwas werkelt, dass man dann sagt, nee, du könntest dich verletzen, ich übernehme das mal lieber. Stattdessen sollte man aber viel öfter die Kinder einfach machen lassen. Also es geht jetzt nicht darum, dass man den Kindern eine Kreissäge in die Hand drückt und sagt, schau mal, ob du es hinbekommst. Aber ich sag mal so, so kleinere Verletzungen muss man manchmal in Kauf. Das klingt jetzt total hart, ne? Aber es ist total wichtig, dass Kinder eben auch lernen, mit gewissen Gegenständen umzugehen. Und es geht nicht darum, den Kindern scharfe Messer in die Hand zu drücken. Aber generell sollte man dafür sorgen, dass man die Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit bestärkt und ihnen auch mal Dinge zutraut.
Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass man das Traurigsein der Kinder nicht gut aushalten kann, wenn jemand weint oder wie auch immer, dass das auch für viele Erwachsene schwierig ist und man es dann lieber vermeiden will, für jeden Fall.
Und man dann eben ganz schnell auch nachgibt und sagt, na gut.
Wie kann man loslassen lernen? Haben Sie das auch erfahren in Ihrer Dokumentation? Oder haben Sie vielleicht selbst, wie machen Sie das eigentlich? Kriegen Sie es persönlich gut hin?
Ich will da jetzt niemanden anschwärzen bei uns. Ja, also könnte sein, dass wir da auch das ein oder andere Helikopter-Eltern-Problem haben, aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Okay,
aber gibt es einen Tipp, wie man da rauskommt, also wie man ein bisschen entspannter werden kann? Wie kann man so ein bisschen mehr längere Leine lassen oder vielleicht überhaupt gar keine Leine?
Ich glaube, es hilft manchmal, wenn man von außen auf sich schaut, denn ich kann das ja nachvollziehen, ne? Und ich kenne das auch, dass wenn man mit dem Kind gemeinsam etwas herstellt, dass man immer dem Kind alles abnehmen möchte. Also diesen Impuls, den kann ich total nachvollziehen. Und das ist eben total wichtig, auch mal von außen auf sich selbst zu schauen und zu denken, ich lasse mein Kind jetzt mal machen und das bekommt es schon hin. Und meine Tochter hat auch ganz oft zu mir gesagt, Mama, ich kann das. Und ich war dann erstaunt darüber. Also wir haben zum Beispiel neulich ein Baldachin für ihr Bett genäht. Und da habe ich bei ganz vielen Sachen auch gesagt, wenn es so ums Nähen geht, nee, lass mich mal, du stichst dir sonst noch in den Finger. Und ich war erstaunt darüber, als meine Tochter dann gesagt hat, Mama, jetzt lass mich mal, wie toll sie das eigentlich hinbekommen hat. Und ich denke, da können wir alle bei uns selbst anfangen, dass wir einfach das Thema Selbstwirksamkeit in den eigenen Fokus rücken und auch mal unseren Kindern was zutrauen.
Und wie riesig ist dann die Freude, ne? Wenn die das hingekriegt haben, die leuchtenden Augen, wenn die es selbst geschafft haben.
Ja.
Wie wäre die Mutter, die das Gegenteil von Ihnen ist?
Oh, das ist so schwer zu sagen, weil ich finde es generell auch bei den Dokumentationen total wichtig, dass man bei sich selbst ansetzt. Also was zum Beispiel die Geschlechterklischees angeht, war es bei mir so, dass ich selbst eine Dokumentation zu dem Thema gesehen habe, in der es darum ging, dass Mädchen weniger technische Spielzeug bekommen als Jungs und sie dadurch weniger selbstverständlich damit aufwachsen. Und ich fühlte mich total ertappt, weil mir erst in dem Moment aufgefallen ist, dass ich meiner damals 5-jährigen Tochter noch nie irgendetwas Technisches geschenkt habe, während ihr Bruder im gleichen Alter total viel technisches Spielzeug hatte. Und das ist mir tatsächlich in dem Moment erst so richtig bewusst geworden. Und ich finde es total wichtig, dass man eben bei sich selbst ansetzt und guckt, was mache ich vielleicht, was gebe ich vielleicht unterbewusst für Geschlechterklischees weiter, und bin mir dessen gar nicht bewusst.
Das ist, glaube ich, insgesamt die ganz große Herausforderung, diese Kraft des Unterbewusstseins, ne? Dass man eine Menge einfach automatisch macht und dann auch denkt, das wäre ja eigentlich normal. War ja schon immer so, kenne ich auch so aus meiner eigenen Erziehung, sagt man dann. In der ZDF-Doku, die Sie eben auch schon mehrfach beschrieben haben, haben Sie auch Kinder so eine Ratgeberbude bauen lassen, ne? Wo sich Eltern bei Kindern Rat holen konnten. Hat es funktioniert?
Das war eben unser Experiment zum Thema Selbstwirksamkeit. Also wir haben das ganze Projekt natürlich von Experten und Expertinnen betreuen lassen und haben eben mit denen abgesprochen, was kann man denn so machen, um die Selbstwirksamkeit der Kinder zu stärken. Und ein Teil davon war eben der Bau dieser Ratgeberbude. Wir haben die Kinder selbst diese Bude bauen lassen und ich war wirklich selbst total überrascht, wie toll die Kinder das ganz alleine hinbekommen haben. Dann haben die Kinder in dieser Bude Elternsprechstunden abgehalten und man konnte sich auch mal bei den Kindern Rat holen. Und das hat die Kinder eben total in ihrer Selbstwirksamkeit bestärkt.
Wenn Sie so draußen unterwegs sind, spazieren gehen in Potsdam oder sonst irgendwo und Sie sehen Helikopter oder Sie sehen Verhaltensweisen, die in diese Richtung gehen, können Sie dann abschalten und sagen, naja, das ist jetzt, oder weil Sie sich so viel damit beschäftigen oder sind Sie dann irgendwie da drin?
Ja, man sieht es natürlich sehr viel, aber ich würde niemals zu anderen Eltern hingehen und sagen, mir ist gerade das und das aufgefallen, ich würde es ja anders machen an ihrer Stelle.
Kommt nicht so gut.
Das finde ich ist generell auch so schwierig, ne? So die Eltern, die allen anderen Eltern immer ihr Rat geben müssen. Ich finde es viel wichtiger, das mit solchen Dokumentationen zu machen, weil man eben dadurch auch die ganzen Aspekte dieses Themas beleuchten kann und eben auch zeigen kann, was das mit den Kindern macht, wenn man einfach in Richtung Überbehütung geht und die Kinder ihrer Selbstwirksamkeit beraubt.
Dann empfehle ich doch an dieser Stelle, gucken Sie sich mal diese Dokumentation an. Sind zwei Teile, ne, zum Thema Helikopter, sind beide im Netz zu finden, habe ich gestern auch gemacht. Wir hören wieder Musik ausgesucht von Colin. Was hören wir denn jetzt?
Dann hätte ich jetzt gerne Nirvana mit Smells Like Teen Spirit.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir Colin Ulmen Fernandes. Wir reden über Kinder, Erziehung, Helikopter und natürlich über das Leben von Colin. Und zum Leben gehört das Arbeiten und dazu gehört auch ein Buch. Sie haben ein neues Buch geschrieben, richtig?
Das ist richtig, ja.
Ist ein Kinderbuch, heißt Lotti und Otto. Für welches Alter ist das gut?
Das Buch ist ab 4. Mittlerweile gibt es auch einen zweiten Teil. Der erste Teil hat sich ganz stark um das Thema Geschlechterklischees gekümmert, Jungs- und Mädchenklischees. Im zweiten Teil haben wir das Thema etwas erweitert. Da geht es auch um Migration und Rassismus.
Was kann man als Erwachsener daraus lernen? Sicherlich auch was, ne? Gibt es Ableitungen ins richtige Leben? Mit Sicherheit.
Als Erwachsener tendiert man, glaube ich, auch dazu, unterbewusst Geschlechterklischees weiterzugeben. Es gibt große Studien zu dem Thema, in denen das Spielverhalten im Kindergarten zum Beispiel analysiert wurde. Und tatsächlich wurden die Mädchen viel häufiger dazu animiert. Da gibt es ein Beispiel, da sind die mit den Kindern in den Wald gegangen und die Mädchen wurden dazu animiert, zum Beispiel mit den Tannenzapfen sich Schmuck zu basteln. Ne? Was ist für ein Mädchen wichtig? Das ist schön dekorativ daher. Kommt. Und so ist es, glaube ich, ganz häufig so, dass auch Pädagogen und Pädagoginnen nicht davor geschützt sind, Geschlechterklischees an die Kinder weiterzugeben, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Es gibt Experimente, wo man bei Jungs und Mädchen die Kleidung getauscht hat, also bei kleinen Kindern. Und dann wurde dem Mädchen in jungen Kleidung auf einmal ganz andere Spielsachen hingelegt. Ne? Und die Eltern haben dann immer gesagt, nö, das Kind hat von alleine danach gegriffen. Und dann wurden sie damit konfrontiert, dass sie eben dem Mädchen andere Spielsachen hinlegen als dem Jungen. Und erst dann ist denen das wirklich bewusst geworden. Also ich glaube, dass eben ganz viel, was dieses Thema angeht, wirklich unterbewusst stattfindet.
Es geht in dem aktuellen Kinderbuch auch so ein bisschen um Ängste, ne? Und um die Verbreitung von schlechten Nachrichten. Plötzlich ist da eine Geschichte im Umlauf von kleinen Monstern. Ne? Hab ich gesehen.
Es zieht ein Dick-Dick in die Waldsiedlung und grundsätzlich muss man ja sagen, dass dort der Rassismus am größten ist, wo der Migrationsanteil am geringsten ist. Also solange das, was da kommt, fremd ist, unbekannt ist, ist die Angst davor riesengroß und genauso sieht es eben in der Waldsiedlung aus. Es kommen Dick-Dicks aus Dadato in Djibouti, diese Tiere gibt es tatsächlich.
Wirklich?
Und sie leben auch genau dort und was ich so schön daran fand, dass sich wirklich erstmal niemand irgendetwas darunter vorstellen kann, wenn man sagt, Dick-Dicks kommen aus Dadato in Djibouti, dann ist erstmal Fragezeichen, wie sollen die aussehen, was passiert? Und so brodelt die Gerüchteküche. Man hat gehört, die Tiere sind nachtaktiv, die Waldtiere wollen dann auf einmal alle Schlösser an ihren Häusern anbringen, denn die Dick-Dicks könnten ja nachts vorbeikommen und sie aufessen und die Gerüchte werden immer größer und größer, bis dann dieses Tier ankommt und ganz anders ist als gedacht. Und mir ging es darum, eine solche Geschichte kindgerecht zu erzählen. Ich war im Kinderbuchladen und habe gefragt, haben Sie Bücher, die das Thema Migration behandeln für kleine Kinder? Und da hieß es, nö, haben wir nicht. Das geht ab 12 Jahren los. Und da habe ich gedacht, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Insofern nehme ich das Thema jetzt am besten einfach mal selbst in die Hand.
Wie erzählt man ein Kind gerecht? Gibt es da eine unbedingt Regel, die man beachten muss? Wie trifft man die Sprache der Kinder?
Es gibt ja sehr viele Aspekte dieses Themas. Wir haben auch eine Geschichte, die im Hintergrund passiert. Denn ich kenne das von meiner Tochter so, dass man Kinderbücher nicht nur einmal liest, sondern irgendwie 10 bis 20 bis 30 Mal. Und deswegen war mir wichtig, dass man immer noch etwas Neues entdecken kann. Und im Hintergrund gibt es zum Beispiel eine kleine Mäusefamilie, die man auf jeder Seite entdecken kann, wenn man ganz genau hinschaut. Und auch diese Mäusefamilie hat eine Integrationsgeschichte. Dort kommt nämlich ein südindischer Stachelbilch vorbei. Auch den gibt es tatsächlich. Und das ist ein mäuseverwandtes Tier, aber keine Maus. Und damit wollte ich eben zeigen, dass das ein Thema ist, was uns alle betrifft. Ne? Die kleinen Mäuse im Hintergrund haben eine Integrations- und Migrationsgeschichte, aber auch die großen Waldtiere in der Hauptgeschichte mit der Familie Dick-Dick, die vorbeikommt. Und so war es mir eben wichtig, dieses Thema kindgerecht umzusetzen.
Das ist auch gelungen. Ich habe es ja schon lesen dürfen im Vorabdruck. Es ist wunderhübsch illustriert. Wer hat es gezeichnet?
Carola Sieverding. Und ich finde auch, dass sie das ganz großartig gemacht hat.
Wem haben Sie es zuerst vorgelesen? Welchem Kind?
Also beim ersten Teil natürlich meiner Tochter. Beim zweiten Teil war es so, dass ich gerade bei Dreharbeiten unterwegs war, als ich das Buch fertigstellen musste. Und deswegen konnte ich es ihr nicht vor der Fertigstellung zeigen, sondern erst danach.
Und haben Sie grundsätzlich selbst viel vorgelesen?
Ja. Ich habe total viel vorgelesen und da ist mir auch erst aufgefallen, wie stereotyp die Welt im Kinderbuchregal ist, denn das sind nicht alles Bücher, die wir selbst gekauft haben. Das Bücherregal ist ein Sammelsurium aus Geschenken, Weihnachten, Ostern etc. Und da ist mir erst aufgefallen, wie schlimm es eigentlich im Kinderbuchregal aussieht, dass man einfach nur Mütter hat, die ihre Kinder ins Bett bringen, der Vater kommt von der Arbeit nach Hause, dass die Mädchen hauptsächlich passive Prinzessinnen sind, die irgendwo 100 Jahre schlafen, bis netterweise ein Prinz sie befreit, den man dann natürlich aus lauter Dankbarkeit sofort ehelicht. Und da denke ich mir, wie kann das sein, dass die Role Models für Mädchen so wahnsinnig passiv sind und ihnen die große, weite Welt mehr oder weniger vorenthalten bleibt. Auch dazu gibt es eine spannende Kinderbuchanalyse, die eben ergeben hat, dass nur die Jungs in ihren Geschichten Abenteuer in der großen, weiten Welt erleben. Für die Mädchen reicht es gerade mal für ein kleines Abenteuer in der Nachbarschaft.
Ja, wie schade. Aber das kann sich ja vielleicht noch ändern. Das war schon die Sendung. Smurek trifft, ich danke recht herzlich für die vielen Einblicke in ihr Leben und auch in das der Kindererziehung und auch in ihr neues Buch. Das war die Sendung Smurek trifft in der Oktoberausgabe. Herbst ist Zeit zum Lesen. Mit den Kindern draußen sein ist nicht mehr ganz so schön, wenn es regnet, wenn es kalt ist. Deshalb lesen Sie mit Ihren Kindern. Ich kann Ihnen das Kinderbuch ans Herz legen. Es heißt Lotti und Otto und ist erschienen bei Edel Kids Books und geschrieben hat es Colleen Ulmin Fernandes, die heute zu Gast in meiner Sendung war. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich herzlich und Ihnen, liebe Hörer, wünsche ich einen wunderbaren Sonntag. Vielleicht einen schönen Herbstspaziergang, denn eine Kerze, ein Tee, ein Buch, Möglichkeiten gibt es viele. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Radio Potsdam. Smurek trifft.